Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist Johanna und ich möchte gemeinsam mit meinen KollegInnen herausfinden, wie modernes Arbeiten Menschen erfüllt und Unternehmen erfolgreich macht. Bei Hello Agile begleiten wir Menschen und Organisationen auf ihrem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. Denn New Work ist vielschichtiger, als es auf den ersten Blick scheint. In diesem Podcast tauchen wir gemeinsam in all seine Facetten ein. Heute bin ich, Johanna, eure Podcast-Hostess. Ich beschäftige mich vor allem mit der Frage, wie Strategieumsetzung in einem Unternehmen aussehen kann. Das Framework meiner Wahl ist hierbei ganz klar OKR, also Objectives und Key Results. Ich unterstütze Teams, Führungskräfte, aber auch gesamte Organisationen dabei, die Methodik zu verstehen, das Framework zu adaptieren und ihre Aufmerksamkeit auf die wirklich wichtigen Dinge zu lenken. Für euch habe ich heute eine Gästin im Schlepptau, die einige von euch bereits kennen dürften. Neben mir sitzt die wundervolle Larissa Reis. Larissa hat sich nach fast 1,5 Jahren bei Hello Agile auf neue Wege begeben und ist seit Mitte diesen Jahres Scrum Masterin in einem Softwareunternehmen. Mich interessiert heute vor allen Dingen, wie Larissa den Unterschied wahrnimmt zwischen der agilen Theorie, wie wir sie hier bei Hello Agile in unzähligen Trainings und Workshops vermitteln, und der agilen Praxis, die sie jetzt ja von Tag zu Tag leben darf. Larissa, es ist mir ein innerliches Blumenpflücken, dich hier begrüßen zu dürfen. Und zu Beginn erstmal so eine Aufwärmfrage, so ein kleines Check-in an dich. Welcher Fakt aus deinem Leben würde dein 14-jähriges Ich sehr beeindrucken?
Ja, hi Johanna, voll schön hier zu sein im House of Hello. Der Fakt, das ist ganz schön schwere Frage, aber der hat, glaube ich, damit zu tun, dass ich jetzt auch hier sitzen kann in Wiesbaden. Ich würde sagen, mein 14-jähriges Ich wäre beeindruckt, dass ich meine Traumwohnung dieses Jahr gefunden habe und bezogen habe. Eine total schöne Altbauwohnung hier im tollen Wiesbaden, in meiner Heimat auch. genau. Und schön. Nicht weit von hier, deswegen freue ich mich, hier zu sein.
Yes. Das ist auch genau der Grund, warum du ja auch im House of Hello quasi so schön vorbeikommen konntest, obwohl du nicht mehr täglich hier bist. Du hast vor, ich glaube, fast 2 Jahren bei uns angefangen und dann Mitte des Jahres quasi gesagt, okay, du wirst neue Wege gehen. Was hast du denn hier bei Hello Agile gemacht? Also woher könnte man deine Stimme denn kennen, wenn man jetzt denkt, Mensch, das klingt irgendwie bekannt?
Ja, ich habe total viel gemacht eigentlich. Also das fand ich auch toll. Die Zeit ist super schnell rumgegangen und ich habe ganz viel mitnehmen können in dieser Zeit bei Hello, wo ich auch jetzt merke, da werden wir wahrscheinlich heute noch ganz viel drüber reden, dass die perfekte Vorbereitung eigentlich war für meinen jetzigen Job. Ich habe mit Lego Serious Play ganz viel gemacht, damit erstmal angefangen, habe Workshops, Trainings gemacht mit der Methode und das Lego Serious Play Barcamp 2 Jahre in Folge organisiert, Davids großen Traum in die Realität geführt und dann auch nochmal dieses Jahr, glaube ich, ordentlich weiterentwickelt. Ja, das war mein absolutes Highlight, würde ich sagen auch. Aber ich konnte auch andere Sachen noch machen, weil Hello, das fand ich immer total toll, dass wir haben ja, ihr habt unterschiedliche Schwerpunkte. Und OKR hat mich auch von Anfang an zum Beispiel interessiert und da bin ich auch sehr froh, dass ich Anfang des Jahres nochmal mehr Erfahrungen sammeln konnte, Plannings moderieren konnte bei Kunden. Und da einfach bei der OKR-Unit auch reingeschnuppert habe.
Sehr cool. Ja, das war immer sehr schön gewesen, wenn du als Unterstützung mitgekommen bist. Und das wäre jetzt aber auch so ein bisschen die Frage so des weiteren Tages. Als LSP-Profi quasi eingestiegen und das ja auch nicht ganz, da hast du ja auch deine Spuren quasi hinterlassen, die man jetzt nicht weggucken kann. Wie kommt es aber dazu, dass du jetzt als Scrum Masterin arbeitest und nicht zum Beispiel irgendwie als LSP-Workshopperin? Mhm.
Ja, das hat, glaube ich, viele Gründe, viele zufällige Gründe wahrscheinlich auch. Also ich habe bei Hello schon recht am Anfang das Training gemacht und die Zertifizierung als Scrum Masterin und Product Owner. Hatte jetzt aber Scrum auch nicht so sehr auf dem Schirm. Habe einfach, als ich dann halt geguckt habe, weil ich wusste, ne, nächste berufliche Veränderung steht für mich an, ich will mich wieder weiterentwickeln. Dass es einfach viele Scrum-Master-Stellen gibt, die, glaube ich, auch einen guten Einstieg bieten können für diesen ganzen agilen Bereich. Also ich meine, in der Stellenausschreibung stand sogar Agile Coach, Schrägstrich Scrum Master, das hat mich dann auch angesprochen. Ja, und ich glaube, so viele Lego Serious Play Vollzeitstellen gibt es da draußen gar nicht. Also das war natürlich ein Luxus hier.
Also wäre das jetzt hier der Aufruf dazu, mehr LSP-Stellen zu machen.
Das ist auf jeden Fall cool, ja.
Ja, und jetzt hast du ja quasi bei Hello alles so rund um Agilität mitbekommen. Also ich würde mal behaupten, dass wir wirklich die Frameworks, die Methoden und sowas bis ins kleinste Detail in der Theorie komplett durchsteigen. Mhm. Und jetzt bist du ja aber tatsächlich drin in der reinen Praxis. Was war deine größte Erkenntnis zwischen dem Spagat, also zwischen der Theorie und der Praxis, die du jetzt im Alltag erlebst?
Ja, also ich glaube, da gibt es natürlich viele Erkenntnisse, aber wahrscheinlich laufen die alle so ein bisschen darauf hinaus, dass es eben genau das ist. Selbst wenn man es weiß, wie es in der Theorie sein sollte, und ne, ich da auch irgendwie lang genug dann auf der Seite war, das anderen Leuten zu erzählen, wie es funktioniert, dass es dann doch in der Praxis einfach, ja, anders läuft. Also da können wir jetzt gerne nochmal drauf eingehen, ja, im Detail, aber das ist es dann irgendwie doch. Ja. Ja.
Was ist denn, also ist es eine Herausforderung für dich? Frustriert dich das?
Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, da gibt es ganz viele Rahmenbedingungen, die stimmen müssen erstmal, dass es nicht frustriert.
Zum Beispiel?
Ja, dass einfach schon ganz viel stimmt erstmal. Also kann ja einfach mal konkret werden. Zum Beispiel, wir haben jetzt ein paar Projekte aktuell, wo es darum geht, den Bereich, in dem ich arbeite, agiler zu machen. Mhm. Und ich merke einfach, das Wichtigste schon mal ist, dass ich total viel Rückenwind von oben kriege. Mhm. Also krasser Support von der Management-Ebene. Das zum Beispiel ist was, ne, also da merke ich schon mal, okay, das stimmt. Also es ist ja auch meistens dann so, in der Theorie gibt es irgendwie 5 Sachen, die man braucht, und in der Praxis sind es dann vielleicht 3 oder 4, die da sind und irgendwas fehlt. Also klar, das Ungleichgewicht darf vielleicht auch nicht zu groß sein, aber genau, es gibt schon mal einiges, was stimmt.
Ja, cool. Das heißt also, Herausforderung maybe, aber auf keinen Fall Frust, weil auf jeden Fall Rückenwind zum Beispiel schon stimmt.
Genau.
Ist es denn, oder was würdest du denn sagen, ist das, was dir trotz der Grätsche oder vielleicht auch wegen der Grätsche gerade am meisten Spaß macht in der Praxis?
Ich würde sagen, die Arbeit mit einem richtigen Team. Das klingt jetzt so komisch, aber
als wären wir kein richtiges
Team. Ja, na gut, also wir waren ja auch jetzt hier Beratungsunternehmen, alle unterwegs, und klar, super viel Austausch, das finde ich auch super wertvoll und wichtig, Community of Practice, was wir da alles gemacht haben bei Hello. Aber jetzt bin ich halt fester Scrum Master in einem festen Team, die halt Software entwickeln. Und das ist nochmal was ganz anderes auf jeden Fall, ne? Also es ist auch nur ein Teil meiner Arbeit. Also die Stellenausschreibung hat sich bewahrheitet. Also ich bin zwar hauptsächlich Scrum Master in einem festen Team, aber eben auch Agile Coach, könnte man sagen, in unterschiedlichsten Einsatzbereichen oder Einsatzformen. Genau, aber diese Arbeit mit einem festen Team, das ist auf jeden Fall was Neues, was ich auch super toll finde, weil mir auch ganz wichtig war, das war so ein Grund, warum ich auch wieder mich weiterentwickeln wollte, mal langfristig beobachten zu können, wie meine Arbeit eigentlich wirkt. Ne? Und wenn ich was verändere, oder überhaupt erstmal Veränderungen anstoßen zu können und dann beobachten zu können, wie die sich entwickeln und Inspect und Adapt eigentlich zu machen. Ne? Also so ein agiles Prinzip, was ja total wichtig ist, was wir, glaube ich, bei Hello manchmal nicht beobachten konnten, wenn wir irgendwas verändert haben, wie das dann weiterging. Ja, und jetzt kann ich zum Beispiel im Daily was Neues einführen. Also wir haben irgendwie die Struktur jetzt ein bisschen umgestellt, dass wir mehr aufs Sprintziel immer wieder fokussieren am Anfang vom Daily und einfach gucken, wie es sich entwickelt und immer wieder nachfragen, wie findet ihr es denn jetzt? Ne? Hat sich das verbessert, unser Fokus? Ja, und das reizt mich besonders.
Schön. Ja, ich finde es auch immer so, also wenn wir nur so punktuell drin sind, dann stoßen wir meistens an und kriegen aber ja gar nicht die volle Auswüchse davon mit. Das heißt, als Scrum Masterin hast du auch schon tatsächlich Anteil einfach an eigentlich ja Teamentwicklung, oder? So wie du es gerade beschrieben hast.
Ja, total. Also vielleicht auch nochmal zu diesem Theorie- und Praxis-Thema. Genau, ich habe die Ausbildung oder die Zertifizierung gemacht bei Hello und ich glaube, mir war trotzdem noch gar nicht so bewusst vorher, was alles diese Rolle als Scrum Master umfasst. Mhm. Und ich habe die Rolle total lieben gelernt jetzt. Also die ist so vielschichtig und man braucht so viele Kompetenzen. Angefangen natürlich, dass man sich mit Scrum auskennt und da auch in der Lage ist, irgendwie andere ans Framework ranzuführen oder es ihnen beizubringen. Aber was ich jetzt zum Beispiel zuletzt, die letzten 2 Wochen mal verstärkt im Blick genommen habe, ist die Coach-Rolle als Scrum Master. Weil ich finde das auch total wichtig, dass ich nicht die ganze Zeit nur Meetings moderiere.
Ja.
Und nur als Moderator in Anführungszeichen wahrgenommen werde, sondern ich habe jetzt irgendwie mehr nochmal auf die Fahne geschrieben, mehr coachend auch für die Entwickler da zu sein und denen das Angebot zu machen, hey, wenn ihr irgendwas habt, was vielleicht eure Arbeitsorganisation, eure Effektivität oder auch einfach wie glücklich ihr mit der Arbeit seid, hemmt, dann kommt gerne auf mich zu und dann können wir ein Coaching machen.
Krass, also auch schon so ein bisschen ins Persönlichkeitsentwickelnde rein oder Festigende.
Ja, also ich habe es natürlich ein bisschen eingeschränkt. Ich habe eine Ausbildung gemacht schon vor ein paar Jahren zur Karrierecoach. Mhm. Also alles nur, was so arbeitsbezogen ist, habe ich gesagt, das könnten Coaching-Themen sein. Mhm. Zum Beispiel Selbstorganisation, Priorisierung. Vielleicht aber auch, wenn ich irgendwie Probleme habe mit Kollegen oder sowas. Also das sind jetzt so die Themen.
Ja,
ja, genau.
Sau spannend. Was von den ganzen Aspekten oder gibt es daneben noch einen Aspekt, wo du sagst, das hätte ich mir gerne gewünscht, das im Scrum-Training schon vorher gehört zu haben, bevor ich da jetzt reingestoßen worden bin in die Rolle?
Ich glaube, da gibt es nicht so die eine Sache. Das Ding ist halt, dass ja dann, glaube ich, in jedem Unternehmen oder in jedem Kontext Scrum dann nochmal anders gelebt wird. Mhm. Und das, ich glaube, darauf kann einen niemand so wirklich auch hier dann vorbereiten. Und ich finde es eigentlich total gut, dass man erstmal Scrum nach Lehrbuch lernt. Mhm. Ne? Weil ich glaube, dafür braucht man das, oder ich habe das gebraucht, um abgleichen zu können dann auch, wie leben wir jetzt Scrum, ne? Und wie sollte es sein und was ist vielleicht gewollt davon, von diesen Abweichungen und was ist nicht gewollt. Und manche Dinge kann man natürlich auch nicht so leicht ändern. Mhm. Also wir haben zum Beispiel sehr, sehr viele Product Owner. Wir haben nicht nur einen.
Mhm. Also warum? Also wir werden jetzt keine Scrum-Diskussion aufstoßen hier, aber also was hat das denn für einen Sinn bei euch?
Wir haben eine sehr große Software. Mhm. Also ich habe es ja, glaube ich, auch noch gar nicht gesagt, aber ich arbeite bei Data Group. Mhm. Und wir haben eine sehr große Software, die viele Teilbereiche hat. Und für jeden Teilbereich gibt es sozusagen eigene Product Owner. Es gibt aber auch einen, den nennen wir dann Proxy-PO, der sozusagen alle Fäden zusammenführt. Genau, macht aber ein bisschen, also macht einfach Abläufe auch anders.
Das heißt, wie viel Prozent Scrum by the Book macht ihr denn gerade, wenn du das mal so ganz grob umreißen müsstest?
Schon viel, würde ich sagen. Also, ich überlege gerade, ob wir noch andere große Abweichungen haben. So in dem Ausmaß eigentlich sonst nicht. Und ja, also ich glaube, was auch wieder so noch eine typische Sache ist, ist natürlich vielleicht, dass die Meetings alle nicht ganz so lang sind, wie es im Scrum Guide eigentlich vorgesehen ist. Also ich habe immerhin 2 Stunden Retrospektive.
Nice.
Wir machen 4 Wochen Sprints. Das heißt, alle 4 Wochen 2 Stunden Retro. Ja, also schon einen großen Anteil, würde ich sagen, nach Book.
Ja. Schön. Gibt es denn aus den Retros, jetzt wo du sie ansprichst, das ist ja so eins meiner liebsten agilen Workshops oder Workshop-Arten, gibt es da irgendeinen Punkt, wo du sagst, oh, das war eine richtig krasse Retro, weil da irgendwie voll die guten Sachen bei rausgekommen sind?
Also erstmal, was auch nochmal eine Herausforderung war, jetzt von Anfang an, dass ich hybride Retros machen muss. Genau, weil wir haben Teammitglieder, die in anderen Ländern sitzen sogar. Das heißt, wir haben immer eine Retro auf einem Whiteboard, wo dann aber auch halt Leute vor Ort sitzen, die dann mit Laptops dabei sind auch. Mhm. Also ne, jeder kommt, also die da sind, kommen mit Laptop in den Raum und online sitzen auch nochmal welche dabei. Das ganze Setup war auf jeden Fall herausfordernd von Anfang an. Und ich habe dann relativ schnell mir erstmal so versucht, so ein Schema aufzubauen, wie ich Retros mache, was erstmal so ein bisschen Sicherheit gibt, dass sich nicht zu viel von Mal zu Mal ändert. Mhm. Ich glaube, das hat schon mal sehr viel gebracht. Deine Frage war nach krassen Ergebnissen oder so, ne?
Nach deiner schönsten Retro. Also.
Boah, das ist echt eine schwere Frage. Also die Retros laufen ziemlich geschmiert, würde ich sagen. Also wir haben immer Themen, die wir mitnehmen oder immer Maßnahmen. Das finde ich auch total gut. Und vielleicht ein toller Moment war, als wir beim letzten Mal festgestellt haben, dass wir schon alle Maßnahmen aus der letzten Retro umgesetzt hatten. Also das mal auch in einem gewissen Tempo geschafft haben, innerhalb von einem Monat die Sachen, die wir uns vorgenommen haben. So soll es ja eigentlich auch sein, ja, ne, dass man sich auch nicht so Riesensachen dann am Ende der Retro vornimmt, sondern eher so kleine Schritte. Ne, was ist jetzt wirklich der erste Schritt? Ja. Oder was sind kleine Maßnahmen, die man auch bis zum nächsten Mal umsetzen kann? Das hat beim letzten Mal dann echt geklappt. Das war zum Beispiel ein positives Erlebnis.
Krass. Ja, hat man ja selten. Also jetzt hoffe ich, dass ich jetzt nicht die Einzige bin, die das selten hat. aber dass das alles umgesetzt ist.
Ja.
Ich fand aber auch gerade den Punkt, den du noch genannt hast, total schön, dass du meintest, dass sich nicht zu viel verändert.
Mhm.
Weil auch das ist ja irgendwie so eine Sache, dass wenn wir als Externe reinkommen von Hello, dann wollen die Leute Veränderungen. Ne? Dann wollen die auch eine Retro haben, die so ein bisschen Wumms hat, wo Framework-Anpassungen gemacht werden, wo große Maßnahmen bei rauskommen, dass die Leute so einen Aha-Moment haben. Und du beschreibst jetzt, dass du das ganz, also bei dir halt als intern ganz anders erlebst. Das finde ich einen total schönen Punkt. Also ist das so ein bisschen auch, also würdest du es auch so als Unterschied beschreiben oder glaubst du, vielleicht haben wir da auch als Externe einen kleinen blinden Fleck irgendwie?
Ich glaube, auch ein Grund, warum ich das mache, ist so ein bisschen eigene Kapazität. Ne? Also ich dachte auch so, okay, krass, so viele Retros habe ich eigentlich vorher noch gar nicht gemacht. Ne? Und um mir es jetzt vielleicht auch selbst ein bisschen leichter zu machen, entwickle ich mir jetzt erstmal ein gutes Grundvorgehen. Und ich meine, das ist ja auch bei Retros relativ fix mit, ne, wie man es auch vom Retromat irgendwie kennt, gather data, generate insights und dann plan actions.
Mhm.
Vorher noch Check-in, Check-out. Also das war erstmal für mich klar, okay, danach gehe ich jetzt immer vor.
Mhm.
Ne? Also da jetzt keine großen Variationen. Ich gehe dann auch immer bei dem Generate Insights relativ in die Diskussion, einfach in die Gruppendiskussion moderiert und variiere jetzt aktuell eher so kleinere Sachen wie den jedes Mal anderen Check-in, Check-out und eine andere Methode, wie ich die Daten sammle, also was wir bei Gather Data machen. Ja, und dann also habe ich das erstmal sozusagen gemacht, weil ich mir es selbst ein bisschen leichter machen wollte, habe aber halt auch gemerkt, dass es dem Team auch irgendwie gefällt, also dass es dem Team gut tut, wenn die Retro nicht jedes Mal was völlig Neues ist. Ich glaube, das kann man jetzt auch mal ein paar Monate erstmal noch so machen und dann werde ich das mal wieder überprüfen, ob es dann vielleicht nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr mal wieder größere Veränderungen am Setup oder am Ablauf, an den Methoden braucht.
Ja. Das finde ich, klingt nach einer schönen Balance auch zwischen diesem Inspection, Adaption, Reflection.
Inspect and Adapt.
Genau, ne? Genau. Also zwischen diesem, wir ändern immer, wenn es notwendig ist, aber halt auch vielleicht nicht die Büchse der Pandora so weit zu öffnen, dass man immer was findet, was Neues. Deswegen finde ich das eine sehr elegante Lösung. Und du hast aber eben auch schon mal ganz kurz so angemerkt, dass du ja auch ein bisschen mehr Rolle inne hast als quasi reine Scrum-Masterin, sondern dass da auch schon so ein bisschen Agile-Coach mit drin ist.
Ja.
Das heißt, du bist nicht nur in einem Team mit Scrum am Arbeiten, sondern was machst du denn so im Unternehmen noch als Agile-Coach quasi?
Ja, das hat mich auch total gecatcht. Das wurde mir schon so von Anfang an versprochen und das hat sich jetzt auch bewahrheitet, dass ich eben noch auf anderen Ebenen und auch mit anderen Menschen noch im Unternehmen arbeiten kann. Das ist ja auch nicht immer so selbstverständlich.
Mhm.
Und das hat erstmal damit angefangen, dass von Anfang an vorgesehen war, dass ich in einen Moderatorenpool komme.
Cool.
Genau, dass sozusagen auch andere Teams mich ja im Grunde buchen können für Retros, Plannings. Ich habe auch schon so einen Lessons Learned Workshop gemacht oder auch so Teamzusammenführungen von zwei Teams, die zusammengelegt wurden. Genau, und das macht mir auch total viel Spaß, weil es mehr oder weniger auch das ist, würde ich sagen, was Hello macht. Also immer mit Auftragsklärung, ne, individuelle Fälle schauen, was brauchen die jetzt gerade. Da habe ich auch schon ganz viel Lego Serious Play eingesetzt. Das ergänzt das total gut. Und das ist, glaube ich, so ein erster Schritt oder ein Bestandteil von dem, wie Data Group gerade oder, also genauer gesagt, bin ich bei der Tochtergesellschaft Data Group Consulting Services in Mainz. Genau, wie sie eben versuchen wollen, agiler zu werden. unter anderem eben durch diesen Moderatorenpool, durch diese Unterstützung, die den Teams ermöglicht wird, Retros zu machen in den Projekten, moderierte Plannings. Genau. Ja. Aber da sind wir noch gerade auch dran an einigen anderen Veränderungen. Also es ist, glaube ich, insgesamt einfach ein großer Veränderungsprozess Richtung agile Organisation. Und da war einfach, ja, jetzt so von Anfang an, was ich auch sehr cool finde, das Bestreben von allen Seiten, mich damit als Quelle, sag ich mal, oder als Expertin genau mitzunehmen. Ja.
Schön. Was ist denn für dich, was macht denn ein agiles Unternehmen aus? Woran erkenne ich das?
Ja, darüber haben wir uns dann auch erstmal viel unterhalten, weil ich finde auch nach wie vor, dass es teilweise so ein Buzzword ist, ne? Und auch jeder so ein bisschen was anderes darunter versteht. Und ich glaube, wir jetzt auch Agilität als dieses, man bleibt flexibel, man oder das Unternehmen kann sich schnell anpassen an Veränderungen. Also das ist ja so vielleicht ein bisschen der Kern, was ich darunter verstehen würde, dass das aber doch auch nur ein Teil ist. Ne? Also wir verstehen da auch irgendwie noch viel mehr drunter, wo wir eigentlich hinwollen. Also selbstorganisierte Teams, ganz viel Lern- und Feedback-Kultur oder auch, also ein Thema, was ich auch persönlich einfach total spannend finde, ist so, wie kann man eigentlich vielleicht ohne Hierarchien in einer Organisation leben? Also es geht eigentlich so ein bisschen um diese Frage zukunftsfähige Organisation, und Agilität ist so ein Teil davon, oder New Work im Grunde. Also wir beschäftigen uns damit all diesen Fragen eigentlich.
Ja. Glaubst du denn, dass Agilität zu einem zukunftsfähigen Unternehmen dazugehört?
Ja, würde ich schon sagen. Ja, also ich glaube, jetzt gerade die Softwareentwicklung ist eigentlich so ein Paradebeispiel ja auch für Agilität. Also agile Softwareentwicklung gibt es ja schon viel, viel länger. Und Scrum ist dann ja auch so ein Framework einfach in diesem Kontext agile Softwareentwicklung. Und ich glaube, das ist ja auch entstanden, weil man es gebraucht hat. Also ne, weil man einfach festgestellt hat, wenn wir jetzt, und das gibt es ja immer noch auch, super lange an der Software sitzen und nie mit dem Kunden reden und einfach nur machen und ganz am Ende dann testen und dem Kunden das dann zeigen, dann haben wir einfach Risiken, ne, und die Gefahr, dass es dann nicht das ist, was der Kunde eigentlich wollte oder sich irgendwas verändert hat in der Zwischenzeit. Und ja, also ne, vor dem Hintergrund der Umwelt heute, ne, und den Business-Bedingungen, sage ich mal, glaube ich, gehört das auf jeden Fall dazu. Also,
ja. Du hast ja gerade gemeint, dass, also jetzt bist du ja im Kern der Agilität eigentlich oder an der Quelle der Agilität in der Softwareentwicklung. Wir haben ja hier bei Hello Agile vor allen Dingen Teams gehabt, die nicht in der Software sitzen, hatten ja Agilität außerhalb von IT, ist ja einer unserer Hauptgebiet und Hauptslogans. Kannst du da, ich sag mal, auch in den Werten oder in den Arten und Weisen, wie die Teams auch arbeiten, irgendwie Unterschiede erkennen, auch vielleicht zu Kunden, die wir hatten, wo du irgendwie mit dabei warst? Also macht sich das bemerkbar, dass IT so ein bisschen die Mutter der Agilität ist, im Gegensatz zu nicht IT-Unternehmen oder Teams?
Gute Frage, würde ich sagen. Also ich glaube, der Vorteil ist vielleicht, zumindest jetzt in Teilen auch unseres Unternehmens, dass es schon sehr lange gelebt wird. Ne, und dann auch viele Menschen überzeugt sind und es vielleicht auch schon so ein bisschen einfach Normalität ist. Ne? Und das ist, glaube ich, nicht überall so. Aber ja, ich finde es auch gerade schwierig, das Ganze zu vergleichen, weil mit Scrum war ich ja sonst nicht so viel unterwegs. Ne? Ja. Also OKR ist ja nochmal was ganz anderes auch, glaube ich. Ne? Und da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass die Softwarebranche da irgendwelche Vorteile hat oder so. Ich glaube, bei Scrum ist es wirklich einfach, ja, dieser Punkt, den wir halt immer auch irgendwie schon auch im Kopf hatten, dass es sich halt als Paradebeispiel eignet für Scrum. Ne? Also, dass man halt einfach ein komplexes Produkt hat, wo man sehr gut in Iterationen auch Mehrwert schaffen kann. Ja. Ne? Also wir haben einfach immer, alle 4 Wochen können wir dem Kunden neue Features von unserer Software vorstellen. Und das ist ja eigentlich genau das, worum es bei Scrum geht.
Ja.
Ja.
Würdest du denn aber auch sagen, dass ihr, oder sind die typischen Abnehmer von deinen Agile-Coach-Sachen auch schon Teams, die agil arbeiten? Oder sind das dann auch klassische Teams, die zum Beispiel sonst eigentlich kein Framework haben, in dem eine Retro vorkommen würde, die aber trotzdem irgendwie einen Mehrwert darin sehen?
Ja, tatsächlich auch eher Zweiteres. Also wir haben außer unserem Team, wo ich jetzt Scrum Master bin, keine weiteren Scrum-Teams. Also in unserer Gesellschaft mit 170 Mitarbeitenden circa. Mhm. Genau, das heißt, die Mehrheit arbeitet anders aktuell noch. Wer weiß. und genau, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also es geht auch darum, bei diesem ganzen Thema agile Organisation oder Transformation irgendwo erstmal anzufangen und so Impulse zu setzen. Und da habe ich auch gemerkt, genau, es braucht nicht immer die Einführung von Scrum zum Beispiel, ne, von so einem kompletten Framework, sondern es kann auch schon total viel helfen, regelmäßig Retros zu machen, also ne, so agile Methoden einzusetzen, die ja auch wiederum agile Werte fördern. Ne? Also wir fördern damit Feedback-Kultur, wir fördern damit, dass man regelmäßig drüber nachdenkt, wie lief es denn jetzt eigentlich. Und dann fand ich zum Beispiel auch sehr spannend. Ich hätte auch gar nicht gedacht, immer was dann so das ist, ne, was dann hilft als nächstes. Aber wir haben halt dann in einer Retro, in einem Team, was nicht agil arbeitet, festgestellt, dass ein Riesenproblem bei denen ist, wie die Tickets halt aussehen. Mhm. Ne, und das ist jetzt auch nicht so super agiles, aber wir haben einfach festgestellt, die müssen ihre Tickets anders schreiben. Mhm. Und das hat denen jetzt auch wieder super weitergeholfen. Also ich glaube, durch solche kleine Interventionen wie eine Retro kann man dann mit so einem Außenblick auch nochmal andere Impulse geben.
Ja, total schön, was an kleinen Veränderungen schon irgendwie dazu führen kann, dass man ruhiger arbeiten kann im Tagesgeschäft. Ja. Du hast gerade so ein bisschen auch mein Herzensthema ganz kurz mal so nebenbei erwähnt. Du hast gemeint, so auch irgendwie so im Bereich, also du bist im Team sehr, sehr stark mit Scrum vertreten, auf ja, Ebene quasi des ganzen Unternehmens als Agile Coach, der in dem Moderationspool mit drin ist und ganz viele Workshops auch mitmoderiert. Und dazwischen dann aber eine Ebene, wo quasi dann auch irgendwie nochmal andere Gedanken drinne stecken. Mhm. Kannst du uns da so ein bisschen mehr zu erzählen? Wo geht's denn da gerade bei euch in eine Richtung? Was da steckt an Agilität quasi in Bereichshöhe?
Genau, also wir haben so einen Geschäftsbereich von 30 Mitarbeitenden, wo ich dazugehöre. Und erstmal eine super Idee, das ist ja auch genau so ein bisschen der Kern von OKR. Das Ziel war, dass wir uns Ziele stecken in diesem Bereich, um einfach Themen voranzubringen, die so im Alltagsgeschäft liegen bleiben. Ne? Also jeder ist irgendwie, wir sind ja auch im Grunde eine Beratung, also wir machen Softwareentwicklung und Beratung für Kunden und jeder ist beim Kunden, ne? Manche sogar Vollzeit, also mit einer vollen Stelle und da bleibt nicht mehr so viel übrig, um über strategische Ziele oder Weiterentwicklung des Bereichs nachzudenken. Mhm. Wo wollen wir eigentlich hin? Welche neuen Kunden wollen wir akquirieren? Wie wollen wir vielleicht anders zusammenarbeiten? Genau, und schon bevor ich jetzt vor ein paar Monaten angefangen habe, gab es einen Versuch, sich solche Bereichsziele, heißt es bei uns dann, zu stecken und die zu verfolgen. Und tatsächlich war das dann auch meine Aufgabe im Bewerbungsverfahren, das mal anzuschauen, was sie da gemacht haben und das Ganze einzuordnen oder meine Gedanken dazu dann vorzustellen. Vor allem mit der Frage, warum ist es gescheitert?
Spannend.
Ja, genau, das fand ich auch richtig cool. Und es ist irgendwie daran gescheitert, erstmal, sie hatten auch Verantwortliche benannt, aber die hatten überhaupt keine Strukturen, also überhaupt keine Vorgaben über regelmäßige Treffen etc. Es gab auch es gab schon regelmäßige Bereichsmeetings, aber anscheinend wurde es nicht ausreichend dann auch nachverfolgt, was eigentlich mit diesen Bereichszielen ist. Ne? Mhm. Also wo stehen die, wie ist der Fortschritt? Es gab keine Zieldefinition im Sinne von, wann haben wir eigentlich unser Ziel erreicht und nach welcher Zeit. Also es hat alles nach OKR geschrien in meinen Augen, um Messbarkeit herzustellen, um Iterationen herzustellen, um Verantwortung vielleicht auch nochmal zu stärken. Mhm. Genau, und das war dann auch so meine Idee. Ich habe das jetzt auch nicht alleine dann entwickelt oder aufgesetzt. Wir haben da jetzt so zu dritt dran gearbeitet, auch noch mit zwei Kollegen, die auch recht neu sind. Und ja, wir haben uns einfach dann eigentlich aus unterschiedlichen Perspektiven heraus an die Thematik angenähert und doch alle festgestellt, OKR ist jetzt, glaube ich, das, was wir hier brauchen. Mhm. Genau, und haben dann ja im Grunde das aufgesetzt, wie wir uns das vorstellen, wie man das einführen könnte. Es hat auch erstmal ein bisschen gedauert insgesamt, weil wir drei uns auch erstmal darüber unterhalten mussten, was wir überhaupt unter OKR verstehen. Mhm. Weil ich, glaube ich, da auch sehr ne, jetzt hier in dieser Hello-Schule war und ne, im Grunde einfach ihnen das OKR-Buch hingelegt habe von Hannah und gesagt habe, hier, das ist OKR. Und auch nicht so viel mit mir habt diskutieren lassen eigentlich. Genau, und die anderen beiden hatten da halt andere Vorerfahrungen. Ja. Ich fand es natürlich super, weil wir ja, oder weil ihr bei Hello ja auch mit OKR arbeitet und wir das, also als ich noch da war, auch halt dann einfach schon mal erleben konnte. Wie ist es denn in einem Unternehmen eigentlich auch mit einer ganz ähnlichen Größe, ne? Also wir sind in dem Bereich 30 Leute, Hello auch mehr oder weniger 30. Also wie kann das funktionieren? Ich hatte da sehr klare Vorstellungen. Genau, und habe jetzt einfach gemerkt, okay, das lässt sich nicht einfach so übertragen.
Hast du denn ein Beispiel für? Auch, weil du meinst, also ne, du hast eine klare Vorstellung gehabt, die anderen beiden jetzt andere klare Vorstellungen vielleicht? Also wo hast du gerade Kompromisse gemacht?
Ja, also eine Herausforderung ist zum Beispiel, dass wir jetzt entschieden haben, mit einem Jira-Board zu arbeiten. Und genau, mir dann auch nicht von Anfang an so klar war, wie bilden wir das jetzt eigentlich dann da ab mit den Hebeln. Ne? Mhm. Wir haben das ja mal bei Miro gemacht, auf einem Miro-Board zum Beispiel. Ich habe es bei Kunden auch schon mal in der Excel gesehen oder so, aber mit Jira hatte ich es vorher noch nicht gesehen. So. Genau, und das andere war halt auch, dass wir jetzt eine sehr enge Zeitschiene hatten, weil wir, ne, also wir wollen das auch richtig angehen und auch wussten, okay, eigentlich braucht es dafür auch irgendwie dann halt ein Training. Also wenn wir wirklich OKR einführen wollen, dann müssen wir den Leuten auch erklären, was sind eigentlich Key Results zum Beispiel. Und die Zeitschiene haben wir jetzt aber erstmal nicht bekommen, weil eben dann doch auch dem Management wichtig war, dass wir ins Tun kommen. Genau, das ist natürlich auch eine Herausforderung. Und deswegen haben wir jetzt so ein bisschen entschieden, so eine Pilotphase zu machen, wo wir erstmal nur Objectives haben und noch keine Key Results.
Ja.
Ja. Ich weiß nicht, was du dazu sagst.
Ich kann sagen, Larissa guckt mich, die wird immer kleiner, wenn sie redet. Ja, was ich dazu sage, ich habe mir das so ein bisschen als OKR Light hier aufgeschrieben, aber eigentlich ist es ja MBO, also Management by Objectives.
Ja.
Und ich schwank da manchmal so ein bisschen, weil natürlich hätte ich lieber gerne meine goldene Gummibärchenwelt, in der alles direkt perfekt läuft. Und andererseits weiß ich natürlich, genau wie du es eben schon gesagt hast, darum geht's nicht. Es geht nie darum, perfekt zu sein und das wird es auch nie werden. Deswegen muss auch ich mich immer wieder so ein bisschen am Riemen reißen mit einem neuen schönen Spruch, den ich letztens gelernt habe. Make it exist first, make it good later.
Das würde sehr treffen, würde ich sagen, bei uns.
Das finde ich nämlich auch ganz schön, weil das direkt schon perfekt machen wird nichts. Und genau, deswegen, auf welcher Ebene seid ihr denn gerade mit den Objectives? Also einfach nur so aus Interesse raus, wo steht ihr da im Unternehmen von der Flughöhe her?
Also auf dieser Bereichsebene sozusagen. Okay, also es gibt verschiedene Geschäftsbereiche innerhalb der Gesellschaft, wo ich bin, mit den 170 Gruppenmitarbeitenden. Und darüber gäbe es theoretisch auch noch den gesamten Konzern. Also noch viel Potenzial, aber wir machen das gerade so isoliert für uns, sage ich mal. Genau, unten drunter gibt es halt dann die Projektteams.
Ja.
Und genau, aber das dein Spruch finde ich sehr passend, weil genau das haben wir jetzt eigentlich gemacht. Also wir haben erstmal, wir haben es auch Zielsetzungsframework genannt oder Zielsetzungsverfahren. Wir haben halt alles eingeführt jetzt von, also wir machen auch Bi-Weeklies in den in den Objective-Teams. Wir haben drei Objective-Teams jetzt. Wir haben Retros, Reviews und Plannings auf Bereichsebene dann mit den 30 Leuten. Und wir haben Team-Retros auch noch. Also, dass wir dann die Zusammenarbeit in den Objective-Teams, da machen wir jetzt tatsächlich um ein bisschen die Klumperei, sage ich mal, dass nicht alle Meetings auf einmal stattfinden. Um das zu verhindern, machen wir jetzt die Team-Retros nach der Hälfte des Zykluses.
Du, ich finde aber, ich finde es ganz interessant.
Warum eigentlich nicht, ne?
Genau, weil, also was hast du denn da für einen Vorteil? Also gibt es schon Vorteile, die du daraus sehen konntest?
Also wir haben jetzt gerade erst angefangen, wir sind da noch nicht angekommen, aber ich fand es dann auch super einleuchtend, weil wir auch gesagt haben, dass eigentlich mit jedem Zyklus sich die Teams anders zusammensetzen können. Ne? Und was, also klar bringt es dann auch nochmal was, vielleicht am Ende eine Retro zu machen, aber eigentlich für die Zusammenarbeit jetzt in der Konstellation bringt es uns ja vielleicht viel mehr, in der Mitte mal zu reflektieren, wie die Zusammenarbeit läuft, dass man auch nochmal Änderungen umsetzen könnte, ne, oder Maßnahmen.
Ja.
Und nicht erst am Ende, wenn man dann eh auseinandergeht und die Zusammenarbeit jetzt in der Konstellation vielleicht erstmal beendet ist.
Ja, total. Ja. Und also einmal wegen diesem Interdisziplinären sehe ich da auch einen großen Vorteil drin. Und auch, wenn es gegen Zyklusende passiert, wie es ja eigentlich in jedem Buch drin steht, ne? Zyklusende sind Review und Retro.
Ja.
Und dann hast du auf OKR-Ebene in den Reviews vielleicht noch To-Dos offen, dass Objectives zwar eigentlich abgeschlossen oder erreicht sind, aber du noch so ein, zwei Sachen hast, die du noch abschließen musst. Und dann noch eine Retrospektive hinten dran, aus der vielleicht auch nochmal Maßnahmen rausfallen, die auch nochmal umgesetzt werden müssen. Und dann können ja sowohl Maßnahmen für dich als Coach dabei sein, dass du denkst, oh, jetzt muss ich noch das Planning umschreiben. Es können aber auch Maßnahmen drin sein, wo das Team sagt, hey, das ist eigentlich fast nochmal ein eigenes Objective wert, also einfach von der reinen Größe her.
Ja.
Das können wir jetzt nicht nochmal machen, weil wir haben jetzt schon irgendwie im Themenspeicher drei Themen, die wir schon geplant haben, und jetzt können wir nicht noch so ein Retro-Thema mit reinnehmen. Und das habe ich tatsächlich öfter, dass Teams auch sagen, Mensch, also jetzt bis zum nächsten Zyklus kriege ich gar nicht mehr so große Maßnahmen umgesetzt. Deswegen finde ich das auch gar nicht verkehrt, da mal in der Mitte nachzufragen, wenn quasi die großen Ziele alle schon im Rollen sind. Also an denen wird ja schon gearbeitet. Und dann noch zu gucken, hey, habe ich vielleicht nochmal irgendwie mittendrin eine Stunde in der Woche Zeit, um mich den Maßnahmen zu widmen.
Ja. Ja, entweder das oder halt, ne, schon dann eben fort oder frühzeitig zu wissen, was könnten vielleicht die Themen für den nächsten Zyklus sein, ne, dass man das dann auch mitnehmen kann in das nächste Planning, dass da eben noch ordentlich Vorlauf ist.
Ja. Ja, wir hatten das hier intern tatsächlich mal gehabt in einem OKR-Zyklus bei Hello, dass ich mit David und Fabrice damals die Retrospektive direkt im Anschluss ans Planning gemacht habe. Denn da ging es um das Framework an sich, also das heißt, da ging es ja nicht um die Teamarbeit, die Teams haben ihre eigenen Retros gemacht, sondern um das Framework und die Adaption und um die nächsten Schritte. Und da fand ich es auch gar nicht verkehrt, weil ich dann tatsächlich 3 Monate Zeit hatte, um das zu durchdenken für ein ganzes Unternehmen. Und was macht es denn? Was heißt das in den Meetings? Was heißt das für die Teams an sich? Und was für eine Vorarbeit ist dann natürlich auch von den Führungskräften notwendig? Wenn sie jetzt Ziele umstellen, wo müssen sie quasi schon dran arbeiten in den nächsten 3 Monaten, damit das dann spruchfähig ist zum nächsten Planning?
Ja, genau. Das ist unser Ziel für die Retrospektiven auf Bereichsebene, dass wir da eben über das Framework reden, weil wir jetzt eben gesagt haben, okay, das ist jetzt Pilotphase 1, danach kommt Pilotphase 2 und dann sind wir vielleicht langsam zumindest so weit, dass wir ein Framework haben, was für uns erstmal funktioniert. Ne? Klar, immer mit Anpassungsmöglichkeiten. Genau, ich wollte noch kurz sagen zu dem, wie wir vorgegangen sind. Also wir haben erstmal grob Themen gesammelt. In einem Bereichsmeeting und dann haben wir auch die Teams schon gebildet. Also ne, man wusste schon grob, worum soll es gehen. Also ein Thema war, oder zwei Themen sogar von drei sind KI-Themen. Überraschung. Genau, und dann haben wir danach dann so eine Art Planning 2 gemacht, könnte man sagen, mit den Teams dann. Und da haben wir eben dann die Objectives formuliert.
Schön.
Und haben dann auch versucht. Also wir haben gesagt, okay, wir probieren es einfach mal aus, ob das Konzept Key Results innerhalb von 2 Stunden verstanden wird oder nicht.
Und?
Bei manchen hat es besser funktioniert, bei anderen weniger. Also ich muss auch sagen, bei meiner Gruppe ist es auch ein bisschen an der Zeit dann vor allem gescheitert, dass wir einfach gesagt haben, okay, das Thema ist zu komplex oder ne, man muss doch ganz schön umdenken, einfach um in dieses Hebeldenken reinzukommen. Dafür brauchst du einfach mehr Zeit, dafür brauchst du mal vielleicht eine bessere Vorbereitung.
Ja.
Und es ist auch okay. Also wir haben es jetzt einfach mal ausprobiert, ne, ob wir es in diesem Zyklus sozusagen noch aufnehmen. Haben festgestellt, nein, dafür haben wir gute Objectives und haben halt ganz viele Tasks oder To-Dos, ne, und die wir jetzt mit unseren Jira-Boards jetzt beobachten, sozusagen, wie die durchwandern. Ja.
Das finde ich einen guten Hinweis. Den werde ich jetzt, glaube ich, aus dem Podcast rausschneiden und dann immer in mein Training dann vorne ranstellen. Wenn mich jemand fragt, warum braucht denn so ein Planning so lange oder warum soll ich denn jemanden überhaupt onboarden?
Ja,
genau deswegen. Gibt es denn in dem Vorgehen, wie du es jetzt gerade irgendwie gemacht hast oder auch, ich weiß nicht, in den Gegenstimmen, also irgendwie in der ganzen Geschichte gerade, gibt es da irgendwas, was dich an Hello erinnert hat oder an Kunden bei Hello? Also gab es da Überschneidungen oder sagst du, ey, jedes Team ist doch so krass unterschiedlich?
Also erstmal, das habe ich ja am Anfang auch schon gesagt, habe ich, glaube ich, hier so viel gelernt und nicht nur so wirklich so Handwerkszeug, sondern auch einfach mal 1,5 Jahre in einem Unternehmen zu stecken, was schon ganz viel Agilität lebt. Mhm. Das hat mich, glaube ich, auch einfach geprägt. Und das jetzt mitnehmen zu können, ist, glaube ich, also total viel wert, so, mhm. Weil ich einfach, das steckt jetzt in mir sozusagen, diese Erfahrung, Hello Agile. Und man ist sich dessen ja auch gar nicht so bewusst, oder ich war mir dessen nicht so bewusst, wie sehr das jetzt doch in mir steckt, bis man halt dann in einen neuen Kontext kommt, mhm. Und dann merkt, ach krass, zum Beispiel, dass ich Erfolge feiern ganz normal finde, ist für andere gar nicht der Fall. Ne?
Werden Erfolge verschwiegen, oder?
Nee, es war einfach tatsächlich so 1 oder 2 Wochen, nachdem ich angefangen habe bei Data Group, das erste Mal der Fall, dass in einem größeren Meeting so eine neue Rubrik eingeführt wurde. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie jetzt genau heißt, aber wo einfach Menschen mal hervorgehoben wurden, gelobt wurden, weil sie besondere Leistungen erbracht haben. So, und ich fand es total normal. Das haben wir gefühlt andauernd gemacht. Wir haben unseren Celebration-Channel hier bei Hello Agile gehabt, den ihr hoffentlich immer noch habt.
Ja, absolut.
genau, das war irgendwie so Daily Business für mich, zu hören, was für tolle Arbeit andere Leute machen. Und für meine jetzigen Kollegen war das teilweise neu, die das vielleicht in 20 Jahren Berufserfahrung noch nicht so oft erlebt haben. Und das war so einer meiner ersten Momente, wo ich realisiert habe, krass, ich komme jetzt wirklich in eine neue Unternehmenskultur und bin auch erstmal ein bisschen exotisch. Und mittlerweile hat sich das aber super eingefügt, sage ich mal. Also ich glaube, dass ich einfach so das nutzen kann und so Impulse reingeben kann. Und deine Frage war, glaube ich, eigentlich eine ganz andere. Aber
ich muss auch gerade überlegen.
Du hast eher so Parallelen gefragt. Ich habe jetzt von Unterschieden geredet, würde ich sagen.
Total gern beides. Aber meine Frage war auch so in Richtung Kunden, weil du hattest ja auch im OKR-Kontext, hast du ja auch ein paar Kunden vor allen Dingen mitbekommen.
Ja.
Haben die dieselben Probleme oder dieselben Bedenken wie jetzt dein Team quasi, was mit irgendwie diesem dem neuen Zielsetzungssystem startet?
Also wir hatten, glaube ich, insgesamt auch ein sehr dankbares Team jetzt oder dankbare Kollegen, die einfach Bock auf Tun haben. Also die wollen, die wollen an diesen Themen jetzt gerade, vor allem auch im KI, die wollen da einfach vorankommen und was erreichen. Und deswegen wurde das sehr, sehr dankbar aufgenommen, dass wir uns jetzt über diesen Framework Gedanken gemacht haben und wie wir zu unseren Zielen auch wirklich kommen können, wie wir dranbleiben können. Und es wurde gar nicht so viel hinterfragt, ehrlich gesagt. Also das war vielleicht ein Unterschied, was vielleicht auch bei anderen Kunden dann manchmal anders ist. Aber da habe ich einfach gemerkt, der Inhalt ist dann doch auch das, was ziehen kann. Vielleicht auch jetzt gerade bei uns in der Softwareentwicklung, dass die Leute ja auch super fachlich, also viele von meinen Kollegen, die Entwickler, super fachlich orientiert sind. Ja. Und dass denen jetzt gar nicht so wichtig ist, ob wir da jetzt alle 2 Wochen ein Treffen machen oder so. Also die vertrauen uns dann da schon, also mir und den anderen Agile-Coaches, sage ich mal, dass das dann uns helfen wird. Und das Vertrauen, das fand ich toll.
Schön. Ja, das würde ich auch sagen, ist eine Sache, die wir uns ja auch erstmal erarbeiten müssen quasi. Ne? Also zu Recht, wenn man Geld ausgibt für eine externe Beratung, ist ein Grundvertrauen da, aber man will ja auch erstmal sehen, dass was zieht. Aber das klingt schon mal sehr, sehr schön, dass das bei dir ja aus dem Unternehmen schon herauskam. Was vermisst du denn am meisten im Gegensatz zu der täglichen Arbeit hier? Gibt's überhaupt was?
Ja, also es gibt auf jeden Fall immer noch auch kulturelle Sachen, die ich jetzt, würde ich sagen, vermisse. Ich überlege gerade. Das ist jetzt so gemein, dass ich so lange überlegen muss. Also,
stimmt.
Also was ich schon mal schön finde, was auch hier bei Hello sehr gelebt wurde, ist auch dieses, man trifft auch außerhalb der Arbeit zusammen und stärkt dieses Gefühl von wir. Das ist bei Data Group auch sehr stark, das finde ich auch total toll, es wird auch sehr unterstützt. Also es gab schon unglaublich viele Social Events,
Schön.
Was ich auch eine totale Stärke bei Hello fand. Ja. Ne? Und deswegen, das hätte ich vermisst, wenn es jetzt nicht, nicht, also wenn es jetzt anders wäre. Ja, aber also die Dynamik war halt natürlich schon nochmal größer einfach hier. Ne? Mhm. Also ein kleines Unternehmen, schnelle Wege und super flache Hierarchien. Ne? Also Gründer und danach kommen alle Mitarbeitenden so nach dem Motto, klar, ihr habt noch die Unit Leads, aber ne, an sich habe ich das immer sehr flach auch alles wahrgenommen. Ja. Das ist an sich auch, aber jetzt natürlich doch auch nochmal in einem ganz anderen Rahmen. Ne? Also gerade auch als Tochtergesellschaft in einem Konzern gibt es da nochmal ganz andere Strukturen. Und am Anfang hat mich das richtig hart erschlagen, wie viel IT-Kram ich erstmal erledigen musste. Ganz viele Datenschutzschulungen.
Oh,
also okay. Das vermisse ich ein bisschen. Und ach ja, genau. Tatsächlich, ich war, glaube ich, als ich bei Hello angefangen habe, so ein Mensch, der im Vergleich zu anderen Hellos ein sehr hohes Struktur- und Dokumentationsbedürfnis hatte.
Ja.
Ja? Also ich war eher so auf der Seite so, oh, sollten wir nicht doch nochmal irgendeinen Prozess festhalten?
Ja.
Und habe das hier, glaube ich, sehr stark ausgetrieben bekommen. Ne? Auch so ein bisschen im Sinne von Agilität. Dinge verändern sich super schnell wieder und wir brauchen jetzt nicht irgendwie die Prozesse festhalten, weil morgen sind die Prozesse wieder anders.
Wenn wir es nächste Woche nicht mehr wissen, dann war es nicht so wichtig
gewesen. Genau. Und jetzt bin ich mit dem Mindset bei Data Group und würde sagen, jetzt bin ich am anderen Ende der Skala auf jeden Fall, dass ich jetzt eher jemand bin, der sich andauernd denkt, ich glaube, wir müssen das nicht festhalten, diesen Prozess. Und alle anderen oder viele andere sind da sehr, also wir nutzen Confluence sehr viel. Wir haben auch ganz viele Wikis und Dokumentationen und so. Kleine Softwareentwicklung ist Dokumentation natürlich auch an sich wichtig, aber ja, darüber nochmal anders nachzudenken.
Geil, ja. Dann, was vermisst du denn vielleicht gar nicht von der Arbeit hier bei Hello?
Ja, das ist auch kein Geheimnis, das Reisen vermisse ich nicht.
Ja, was ja als LSP-Facilitator schon durchaus recht viel war, weil Remote-Termine waren da jetzt nicht so einige. Ne?
Ja, also ich durfte jetzt letztens mal nach Ingelheim reisen. Also ich hatte jetzt schon eine Dienstreise in 5 Monaten.
Das ist vor allen Dingen von Mainz nach Ingelheim, wie lang fährst du dann ungefähr?
Ich hab ein Dienstauto dafür bekommen, also war nett, eine halbe Stunde oder so. ich durfte da einen LSP-Workshop machen bei einer anderen Data Group-Gesellschaft.
Cool.
Ja, das war auch sehr cool. Ja, aber wie gesagt, es hält sich stark in Grenzen, meine Dienstreisen.
Ja.
Das vermisse ich nicht, nee.
Schön. Ja, ist eine faire Aussage, würde ich sagen. Ja. Ne? Ich meine, du hast auch jetzt lang genug mit den Reisen hinter dich gebracht. Genau, und dabei auch Chapeau an die LSP-Unit, die jetzt noch
Auf jeden Fall.
Die sind wirklich, ich glaube, die könnten die Bahn fast kaufen mit ihren Treuepunkten inzwischen, mit ihren Bonuspunkten. Genau, das heißt, wir haben ganz, ganz viel jetzt auch, glaube ich, schon so ein bisschen, also ich finde es sau spannend, auch so diesen Grundtenor von, ich sag mal, du bist ja auch aus einem sehr spezialisierten agilen Konstrukt oder Methode ist ja LSP eigentlich mehr, jetzt eigentlich zu so einem Allrounder geworden, die alles irgendwie kann und macht und sich auch überall reinfuchst. Wie empfindest du das denn, also als Agilität, als Grundbegriff? Gab es irgendwas, was in der Theorie, auch in der wir es quasi gelehrt haben, total einfach klang, wo du jetzt aber merkst, in der Umsetzung ist es halt gar nicht einfach?
Also ich glaube, es macht einen großen Unterschied, ob man, so wie bei Hello, ne, irgendwie das Unternehmen ist noch nicht lange da und man hat, also ne, David hat irgendwie gegründet mit Chris und Fabrice und haben sich dann einfach überlegt, so wollen wir, dass unser Unternehmen aussieht, ne? Und konnten da von Anfang an schon ganz viel umsetzen oder leben versus lange Unternehmenskultur, lange Unternehmensgeschichte und genau, ich glaube, die Herausforderung ist auch, überhaupt erstmal einen Startpunkt zu finden. Und das finde ich jetzt aktuell gerade herausfordernd, aber wir haben, glaube ich, langsam so Startpunkte identifiziert, ne? Also was ich schon erzählt habe, ein anderer Punkt ist zum Beispiel auch ganz frisch, dass jetzt geplant ist, dass auch der Management Call, also das oberste Meeting sozusagen, dass das jetzt auch facilitiert werden soll.
Oh.
Ja, genau. Und das
schöne
ist,
Idee.
Ja, genau. Das braucht jetzt auch, ne? Also diese Prozesse sind dann immer ein bisschen länger. Also ne, bis es soweit ist, wird es jetzt Dezember wahrscheinlich sein. Ne? Also so von der Vorstellung, ne, wie die Mühlen dann malen. Ne?
Ja.
Genau, aber ich glaube, das ist voll der Hebel. Und man, ich habe es erst gar nicht so gesehen, weil ich dachte, ja, okay, es ist ein Meeting. Klar, es ist auf einer hohen Ebene, ne? Aber wo wird das jetzt die Agilität oder die agile Organisation voranbringen, wenn das Meeting facilitiert wird? Aber mittlerweile, durch viele Gespräche auch mit Kollegen, sehe ich es anders, weil wir da eigentlich im Grunde ein Pilotprojekt dann haben, ne? Und natürlich alle wichtigen Menschen da drin sitzen.
Ja.
Und wenn die halt sehen, was es bringen kann, ein Meeting zu facilitieren, dann wird das auch nach unten sich kaskadieren. Ne? Und wir können einfach auch Erfahrungen sammeln, weil die Frage ist ja auch so ein bisschen, was braucht unsere Kultur, um sich zu verändern? Und die steckt ja auch in diesem Meeting, die steckt im Management-Meeting genau wie in allen anderen Runden oder Gruppen, oder die zusammenkommen. Und das heißt, da können wir jetzt einfach Erfahrungen sammeln, direkt auch noch an der obersten Stelle, was es braucht, um uns ins Rollen zu bringen. So, ne? Also wir haben uns jetzt so ein bisschen vorgenommen in dieser Agile Coach Runde, dass wir eben sichtbar machen wollen, anstoßen wollen, antreiben und eben Rahmen geben wollen. Und das probieren wir jetzt einfach mal an einer allerersten Stelle halt aus.
Ja.
Ne? Und ich glaube, das ist total wichtig, überhaupt erstmal anzufangen.
Ja. Was aber, was eine wundervolle Ecke auch, um anzufangen.
Ja.
Ne? Das ist ja, wie du ja auch vorhin schon gesagt hast, dass der Rückenwind, den du genau aus den Ebenen auch bekommst,
ja
auch so weit tragen kann einfach. Und erfahrungsgemäß sind das aber auch die Runden, in denen es am meisten sichtbaren Mehrwert hat fürs ganze Unternehmen.
Ja.
Wenn da einmal so eine Struktur drin ist, die kann auf jeden Fall sich irgendwie wie so ein Lauffeuer ausbreiten.
Ja.
Macht dir das denn Angst, sage ich mal, oder Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber genau, macht das was mit dir, dass du jetzt quasi als Interne mit deiner Geschäftsführung daran arbeitest? Als Externe hast du das ja regelmäßig als Kontaktperson gehabt.
Ja, ich würde auch sagen, Angst ist das falsche Wort, aber mir ist es auch relativ schnell bewusst geworden am Anfang. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich muss mich jetzt daran messen lassen, ob ich den Leuten am nächsten Tag an der Kaffeemaschine noch in die Augen gucken kann. Und das finde ich eigentlich schön. Ne? Also genau diese Kehrseite von, ich wollte ja Veränderungen langfristig begleiten und auch sehen, was meine oder mein Wirken sozusagen beobachten können. Und das ist ja genau die andere Seite der Medaille. Ne?
Ja. Also, als wenn es so ins Negative schlagen würde.
Ja, genau. Aber nee, das finde ich eigentlich super. Also auch den eigenen Anspruch an der Stelle so zu haben, hey, ne, oder eigentlich vor allem auch die Chance zu haben, mit den Menschen, mit denen man gestern noch einen Workshop gemacht hat, ne, oder eine Retro, auch 2 Tage später einfach auf dem Gang zu sehen und zu fragen, hey, ne, kam noch mal irgendwie Feedback oder ne, wie läuft es jetzt so mitten im Sprint bei euch? Hat sich das irgendwie schon ausgezahlt mit euren neuen Tickets oder sowas?
Ja.
Ne? Also das finde ich eigentlich total cool.
Ja. Was macht denn Agilität? Also wie jetzt zum Beispiel, also ich nutze Agilität jetzt ein bisschen als großes Buzzword, um zum Beispiel über so Sachen zu sprechen wie moderierte Workshops, die ja nicht normal sind in klassischen Unternehmen.
Ja.
Was macht sowas mit der Kultur von einem Unternehmen?
Ich glaube, es ist super viel Wertschätzung erstmal für die Menschen. Ne? Also allein Retrospektiven, die wirklich einem ja Raum geben, um über Themen zu sprechen. Ne? Wo soll man das sonst adressieren? Ne? Klar, man kann immer zu seiner Führungskraft gehen. Es ist aber auch so im One-on-One. Ne? Und eine Retrospektive bietet dir unglaublich viel Raum für dich, für deine Themen. Das macht total viel, glaube ich, mit den Leuten. Und das ist, glaube ich, auch so eins unserer Ziele. Ne? Also Agilität ist ja kein Selbstzweck, sondern es hilft einem eher. Und ich würde sagen, es hilft einem unter anderem, den Menschen in den Fokus zu stellen.
Schön.
Ja, und da auf dem Weg sind wir auf jeden Fall. Und die ganzen Maßnahmen, die wir jetzt so wie moderierte Meetings, moderierte Workshops halt schon angefangen haben, die dienen eigentlich genau dazu. Also mehr Fokus auf den Menschen zu legen, den als das kostbarste Gut, ja auch generell, ne, auch in kleinen Beratungsunternehmen vor allem auch, zu sehen. Und das das spüre ich schon. Das gehört auf jeden Fall schon sehr zur Kultur. Ja.
Schön. Ah, das fand ich gerade einen richtig schönen Blick drauf. Genau, ich wollte nur noch ergänzen, den Menschen Fokus zu stellen, ohne die Effizienz wegzulassen. Ja. Weil auch das ja ganz oft bei Agilität so ein bisschen verschrien ist. So, das ist nur so ein, die sitzen im Kreis und besprechen irgendwas. Und nee, genau, wir werden dadurch immer effizienter und immer besser in der Arbeit, die wir tun.
Ja, also ich habe auch so ein paar Redewendungen hier von Hello mitgenommen in meine nächste Station sozusagen. Und ich sage häufig, kill the meetings. Ja. Also es ist fast wie so ein Schlachtruf bei uns auch. Oder ich nutze den, ja. Aber genau, es ist was Neues für die anderen, ne? Also ja. Das hat noch keiner vorher gesagt, kill the meetings.
Und sondern wir brauchen noch ein Meeting, um das zu genau. machen. Genau. Ne?
Und ich glaube, das ist auch auf jeden Fall auch ein Kampf, den wir noch länger führen müssen. Ja, aber genau sowas.
Ja. Ja. Hattest du denn irgendwann mal den Moment gehabt, wo du an der Agilität gezweifelt hast?
Nee, also ich glaube, wenn man es richtig versteht und richtig einsetzt, dann gibt es da keinen Grund zu. Ne? Also es ist, glaube ich, nochmal genau der Punkt, den ich eben meinte, dass es ein Hilfswerkzeug ist für effektive Organisationen, für zufriedene Mitarbeitende. Ne? Also ein ganz großes Thema auch in der Softwareentwicklung ist Talente anziehen, ne? Attraktiver Arbeitgeber sein. Und ich glaube, dafür ist es ein Werkzeug, dafür kann man das gut einsetzen oder nutzen, weil es eine moderne Arbeitsform ist, ne, wie wir auch arbeiten wollen, jetzt unsere Generation. Ja. Ne? Also das gehört auch noch ein bisschen dazu. Wir sind jetzt gerade so ein bisschen in einem Verjüngungsprozess teilweise. Ne? Also in meinem Bereich wurden jetzt einige Leute neu eingestellt, die alle irgendwie so ein bisschen Drive mitbringen. Ja. Und es gibt aber auch sehr viele langjährige Mitarbeitende. Ja. Ne? Und das hängt auch damit schon auch zusammen. Also wir bringen da frischen Wind rein. Und ich würde auch tatsächlich sagen, dass viele Menschen, die schon länger da sind, das so total begrüßen. Ne, weil das auch so natürlich irgendwie dadurch ist. Ne? Also wir bringen einfach uns mit. Und wir sind halt agil. Ne? Also ohne Selbstlob. Aber ne, wir haben das irgendwie schon mehr in unserer DNA, wie ich vorhin schon meinte. Ich habe das hier von Hello aufgesaugt und dann damit hingebracht. Ja.
Du hast es gerade so schön noch genannt, so Agilität als Punkt, wie man Talente anziehen kann, also quasi als Recruiting-Punkt. Woran kann ich denn von außen erkennen, dass jemand, dass ein Unternehmen Agilität macht, aber nicht agil ist? Also das quasi so ein bisschen mehr als Deckmäntelchen nutzt.
Ja. Puh. Also ich hätte jetzt keine direkte Checkliste parat oder sowas, aber ich glaube, es zeigt sich schon auch viel im Miteinander. Ne? Also wenn ich zum Beispiel merke, die Menschen haben Angst, Entscheidungen zu treffen, dann würde ich da, also ne, vielleicht so ein bisschen Red Flag-mäßig, dass man so, man findet bestimmt ein paar Red Flags, wenn man so drüber nachdenkt. Das wäre jetzt für mich zum Beispiel eine Red Flag.
Ja.
Ne? Also wenn Hierarchien irgendwie super stark sind und das, ja, also sicherlich auch was bei uns vielleicht auch noch ein bisschen besser werden kann, ne? Dass man sich weniger rückversichern muss, weil einfach eine gute Fehlerkultur da ist. Und ja, also reden können viele, ne? Aber auf sowas achten, vielleicht dann auch im Miteinander. Ja.
Ja, die Red Flags finde ich gut. Ja. Das müssten wir mal eigentlich. Das wird dann der nächste Podcast. Die agilen Red Flags und Green Flags, die wir dann sammeln können. Cool. Larissa, wir gehen so langsam Richtung Ende von unserem wunderschönen Gespräch. Und es gibt immer diese eine letzte Frage, die wir ganz, ganz vielen Menschen hier in dem Podcast schon gestellt haben. Glaubst du denn an eine Welt, in der jede und jeder gern zur Arbeit gehen kann?
Ja, tue ich. Sonst hätte ich, glaube ich, auch nicht bei Hello Agile gearbeitet. Weil das ist ja die Vision von Hello Agile. Eine Welt, in der jeder gern zur Arbeit geht. Und ich glaube, dass natürlich nicht jeder Job Spaß macht oder cool ist. Und die Frage ist auch so ein bisschen jetzt, welchen Zeithorizont wir ansetzen. Aber na, dadurch, dass wir uns jetzt auch gerade mehr mit KI beschäftigen, ich glaube, dass alle anderen Jobs, die nicht so cool sind und nicht so viel Spaß machen, vielleicht auch einfach irgendwann nicht mehr da sind. Und dann alle, die noch zur Arbeit gehen, auch gerne zur Arbeit gehen. Ja.
Schön, also KI als Chance begreifen.
Vielleicht ist es naiv, aber ja.
Schön. Entschuldigung. Sehr schön, aber dann würde ich sagen, können wir mit diesen, ich will es nicht naiv nennen, sondern ich finde es einen sehr positiven Blick in einer sehr grauen Novemberwelt gerade.
Ja, ja.
Deswegen, liebe Larissa, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und es war so, so schön, dich wieder hier sitzen zu haben. So ein Kaffee-Date können wir öfter mal machen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Ich mich auch und ich hoffe auch, dass die Hörerinnen und Hörer ganz, ganz viel mitgedacht haben, ganz, ganz viel und eifrig mitgenickt haben. Wenn ihr was habt, wo ihr sagt, nee, da mag ich nochmal nachhaken oder drüber fragen, dann freuen wir uns total auf eure LinkedIn-Nachrichten und genau, und damit würde ich sagen, können wir uns verabschieden. Larissa, vielen, vielen Dank. Es war so schön, dass du bei uns warst. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört von uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Danke dir.
Bis dann.